nämlich nach den zu Beginn der 30er Jahre geflohene deutsche Intellektuelle, die der neuen Reaktionsperiode entgehen wollen. Und deutscher Handwerksgesellen, die ja inzwischen begonnen hatten, und die meisten, die nach Frankreich oder in die Schweiz wanderten, konnten es ohnehin, lesen und schreiben wirklich zu lernen und zu beherrschen. Und die insofern ein Bildungspotenzial repräsentieren. Und so bildet sich parallel mit dieser französischen Konspirationsbewegung eine deutsche, teils von Emigranten, die überhaupt nicht zurück können, das sind diese Intellektuellen und das Wissen, teils von Handwerksgesellen, die sehr wohl zurück können und wollen, wenn sie nicht gerade die Polizei erwischt, und die also eine Kommunikation nach Deutschland hin schaffen können und auch schaffen. Das sind keine großen Gruppen, die hier einbezogen werden, sondern kleine, winzige, würden wir heute sagen. Aber für die damalige Stufe der deutschen Entwicklung doch sehr bedeutsame Gruppierungen und für die Entwicklung der internationalen Arbeiterbewegung dann, die sich bald wiederum nach einigen Stößen herausstellt, äußerst bedeutsame Gruppierungen. Bei diesen französischen Geheimgesellschaften, die allesamt das Ziel haben, die Vorstellung haben, wir eins Babeuf. Eines Tages können wir durch einen Putsch von gut organisierten Geheimgesellschaften den Louis Philippe, den Bourbonenkönig, zum Teufel jagen und die Republik proklamieren, die demokratische Republik unter unserer Führung. Gibt es dabei natürlich auch, es sind ja Intellektuelle, ein Hin und Her an Vorstellungen. Aber dann kommt eins hinzu. Der letzte Überrestmann, wenn man so will, der Verschwörung des Babeuf zu Beginn der 90er Jahre, um die Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts, des 18. Jahrhunderts, die die Rechtsentwicklung der Französischen Republik zur reinen Bourgeois-Herrschaft hin beseitigen wollte und die Republik verteidigen wollte gegen das, was er kommen sah, nämlich das Kaiserreich des Bonaparte. Von dieser Verschwörung war ein Mann übrig geblieben, der Buonarroti. Der hatte nun Jahrzehnte im Kerker verbüßt. Die meisten waren ja hingerichtet worden. Kommt raus, geht nach Belgien und schreibt seine Memoiren. Über diese Verschwörung des Babeuf nämlich. Und dies Buch wird sozusagen zum Geheimtipp, würden wir heute sagen, der gesamten Verschwörungsbewegungen. Das muss man studieren. Von diesem Buch aus war also auch die Kombinationsideologie dieser demokratisch-intellektuellen Verschwörerbewegung von Studenten und jungen Leuten, die gerade Examen gemacht hatten, und Handwerksgesellen und Arbeiter präpariert, die sich jetzt in diesen Geheimbewegungen langsam ausbreitet. Zunächst wiederum in der Hauptsache durch Intellektuelle. Und so konstituieren sich in den Geheimbewegungen zunächst diejenigen, die unter Führung eines Mannes geraten, der dann für die französische Arbeiterbewegung noch eine große Rolle spielt. Eine progressive, wie eine zum Teil utopische. Das ist Blanqui. Um den Blanqui bildet sich also die extremst putschistische, aber die auch extremst an Arbeiterforderungen und Vertretung von Arbeiterinteressen anknüpfende Gruppierung innerhalb der Verschwörungsbewegungen und konstituiert sich als selbstständige Fraktion, würden wir heute sagen. Man überschätze im ersten Jahrzehnt, die Breite des Ganzen nicht. Und Blanqui, der nach einem Putschversuch, der unsinnig war, hochgeht, verschwindet nun mal wieder für ein Jahrzehnt hinter Gittern. Aber der Blanqui hat drei Viertel seines Lebens hinter Gittern zugebracht. Aber was er gedacht hat, das wirkt weiter. Was er organisiert hat, das wirkt weiter. Und diese deutschen Geheimzirkel in Paris, in Lyon und so weiter, sie kombinieren damit. Und sie bilden daher jetzt auch immer stärker Vorstellungsreihen aus, die dahin gehen. Ja, wir müssen uns doch auch so etwas ansehen wie den Owen in England, so etwas ansehen wie den Proudhon in Frankreich, obwohl der ein Spinner ist, denn der will ja das nicht, was wir brauchen, nämlich den Putsch und die Revolution. Und wir müssen vor allen Dingen die Schriften Buonarrotis genau studieren. Und wir müssen ansehen, was wir sonst in der europäischen Geistesgeschichte an Vorstellungsreihen finden, die wir verwenden können, um die Menschenrechte auch der unterdrücktesten Schichten bei uns im Lande, in Deutschland nämlich der Arbeiter, der Handwerksgesellen zu vertreten. Und so entsteht nun wiederum nach vielem Hin und Her bei den Deutschen der Bund der Gerechten. Ein Bund von Handwerkern und Jungintellektuellen, der in dieser Weise denkt und seine Gemeinden auch in Deutschland organisieren. Und in dieser Bundbewegung von wenigen Studenten und bald vielen Handwerksgesellen, die hin und her gehen und also auch in Deutschland Gemeinden aufbauen. Die kleinste Einheit dieser Geheimbünde hieß Gemeinde. Nun, da wird diskutiert, dass man eine Gesellschaft ohne kapitalistisches Privateigentum brauche. Der Bund der Gerechten legt sich hierin fest. So geht das nicht mit kapitalistischem Privateigentum. Auch wieder mit zahlreichen Handwerksgesellen, auch wieder mit zahlreichen, wenig aber der Ziffernzahl nach geringer vertreten, Studenten und geflohenen Intellektuellen. Und er errichtet dann Gemeinden, sogar in England, denn deutsche Handwerksgesellen, sie gehen dann auch nach England. Und er gerät natürlich in den Verfolgungsstrudel durch die französische Geheimpolizei, wie durch die Geheimpolizei der Verfolgungsbehörden des Deutschen Bundes, in dem ja alle deutschen Staaten als politischer Dachorganisation zusammengefasst sind. Schon deshalb geht man nach England, wo liberalere Verhältnisse herrschen, und gründet auch dort Gemeinden. In diesen Bünden, gerade im Bund der Gerechten, wird nun ein Hochgebildeter durch Anlesen aller möglichen Bildungsgüter sich in sozusagen in Eigenarbeit hochgebildeter Handwerksgeselle, Wilhelm Weitling, zum führenden Ideologen. Mit einer Philosophie, die unter Einbeziehung christlicher Gedankengänge, er kommt aus Deutschland, hat viel in der Schweiz gewandt. Und alles dessen, was er sonst gehört hat. Nun zu dem Resultat gelangt, wir müssen eine kommunistische Gesellschaft schaffen, in der alle gleichberechtigt sind, alle gemeinsam Produktion organisieren, auch wenn sie höhere Produktionspotenziale nun verwendet, in der das kapitalistische Privateigentum und seine Konkurrenz und damit die Krisen, die uns ja dauernd bedrücken, und damit die schreckliche Ausbeutung der Arbeiter in Deutschland und in Frankreich, England kennt er kaum, verschwindet. In dieser Periode also bereitet sich Krise und Einsicht in das Werden der Krise in allen Ländern vor. In allen diesen drei betroffenen Ländern, die damals im Zentrum der europäischen Entwicklung stehen. England, Frankreich und Deutschland vor. Und also auch die Diskussion unter Intellektuellen und mit diesen nun qualifiziertesten deutschen Arbeitern, wenn man so will, in dieser Zeit, den deutschen wandernden Handwerksgesellen. In Frankreich gar nicht anders. Dann kommt die Krise ab 1946 zur Entladung. Sie kommt von den Vereinigten Staaten, die inzwischen eine der großen industriellen Mächte geworden sind, allerdings nur mit Nordstaaten der Vereinigten Staaten. Sie kommt nach England, mobilisiert in England sofort eine neue große Welle, sowohl der kartistischen wie der unionistischen Bewegung, die sich rasch ausbreitet, zu Massenstreiks und Massendemonstrationen beider gemeinsam überleitet, die einmal wieder von der englischen Armee zusammengeknallt werden. Aber in England bleiben dabei doch Reste liberaler Grundrechte bestehen. Der Höhepunkt der Bewegung ist in England 1947 mit der Peterborough-Demonstration, die da zusammengeschossen wird. Und einmal wieder ist die kartistische Hoffnung auf gleiches Wahlrecht für lange Zeit dahin, trotz einer ungeheuren Unterschriftenwelle. 3 Millionen Unterschriften, die die Arbeiter organisieren konnten. Aber sie greift nun über nach Kontinentaleuropa und führt in Kontinentaleuropa zu stärkeren Explosionen. Und sie war in Kontinentaleuropa außerdem durch eine merkwürdige Veränderung in diesem Bund der Gerechten, der nun zum Bund der Kommunisten wird, begleitet. Die an dieser Geheimgesellschaft Beteiligten, auch deutschen Emigranten, sie hatten einmal wieder auch aus Frankreich zum Teil fliehen müssen, weil da einiges hochgegangen war und sie erneut in die Griffe der Polizei geraten. Marx und Engels, sie sitzen jetzt meist in Brüssel, Engels häufig wiederum in England, Marx aus Paris getürmt, wo er sozusagen den Übergang in Richtung kommunistisches Denken gefunden hat, auch durch Engels mit vermittelt. Engels nämlich hatte seine großen Erfahrungen bereits aus der englischen Arbeiterbewegung und englischen Industrialisierung und hatte dort sein Buch über die Lage der arbeitenden Klassen in England vorbereitet. Er war als sozusagen einfacher Spitzenangestellter eines großen Konzerns seiner Brüder nämlich dorthin gekommen. Und er hatte den Marx schon um die Mitte der 40er Jahre überzeugt, als der Marx als Redakteur einer links-liberal-demokratischen Zeitung in Köln geflogen, die Zeitung wurde verboten, der Rheinischen Zeitung nämlich, hatte nach Frankreich fliehen müssen, nach Paris. Da waren sie zusammengekommen zuerst. Und der Marx hatte nun die ersten seiner Manuskripte in Richtung auf kommunistische Philosophie geschrieben. Und das klang nun hinein und bekam er natürlich auch mit der Geheimbundsbewegung Verbindung in den Bund der Gerechten. Und dann werdenden Bund der Kommunisten. Und er begann da herum zu diskutieren, aber dann musste er türmen und saß also in Brüssel. Und in Brüssel diskutierte er nun mit besagtem Wilhelm Weidle. Und dabei ergaben sich natürlich scharfe Gegensätze, denn der eine hochgebildet, sozusagen in der Tradition Hegelscher Philosophie und ihrer linken Varianten groß geworden, mit ungeheurem Wissen über die Philosophiegeschichte ganz Europas, war natürlich dem anderen, der ja nur angelesenes Wissen hatte, weithin überlegen. Und so geht es halt hier hin und her und der arrogante Intellektuelle, ich will das gar nicht unterschätzen, hatte den angelernten Arbeiter, den ja nur mit Anlernungswissen versehenen Arbeiter, als Zentralphilosophen der Geheimbundbewegung dieser Art ausgestochen. Übrigens gemeinsam wiederum mit Engels. Und da alle Intellektuellen den Richtigkeitsfanatismus hatte, gehört nun einmal zum Wesen des Intellektuellen, waren dabei auch unschöne Dinge gesagt und getan worden in der Veränderung dieser Ideologie nun zum Bund der Kommunisten. Und hätte die Mehrheit auf die ungeheure Mehrheit auf seine Seite ziehen können. Weil er ja die überlegenen Argumente hatte. Und inzwischen auch eins gelernt hatte, was die Handwerksgesellen und auch Weidling natürlich noch nicht konnten, die realen Bewegungen der kapitalistischen Ökonomie zu analysieren. Und also realistischere Nahperspektiven zu liefern, als das bloße Putschdenken, das noch bei Weidling auch im Hintergrunde mitschwang. Das führte übrigens auch zu Konflikten dann in Frankreich, aber bleiben wir zunächst einmal bei dieser Entwicklung. Und also wollten Marx und Engels und von den führenden Gemeinden des Bundes der Gerechten und dann der Kommunisten unterstützt, diesem Bund der Kommunisten eine verbindliche Philosophie geben, die nun nicht mehr reine Philosophie war, wie bei Weidling, sondern realistische, revolutionäre, sozusagen Prognose und Strategie in Analyse der Klassenverhältnisse. Und so ist dann aufgrund einer Entscheidung der Zentralbehörde des Bundes, die dann in London saß, weil es sich da am geschütztesten sitzen ließ, an Marx und Engels die Weisung ergangen, das Manifest der kommunistischen Partei zu schreiben. Den Vorentwurf, den lieferte zunächst Engels, und Engels konnte viel populärer schreiben, in Form eines Fragenkataloges, den er entwarf. Sehr, sehr viel später wird erst dieser Vorentwurf unter dem Titel Grundsätze des Kommunismus publiziert. Und es ist noch heute wichtig, ihn zu lesen. Das Endmanuskript machte im Wesentlichen Marx, aber Engels redigierte es wieder um und sie machten es dann gemeinsam. Das ist das Manifest der Kommunistischen Partei. Wie ist es dann Ende 1947 beschlossen? Und Anfang 1948, noch vor dem Ausbruch der Revolution, publiziert wird. Und in Wirklichkeit ist dieses Manifest gleichzeitig, wie die Grundsätze vorher, die Prognose des unmittelbaren Bevorstehens der neuen Revolutionswelle gewesen. Eine Prognose, die außer ihm damals niemand geliefert hat. Eine Prognose, die gleichzeitig eine Prognose der Klassenkämpfe enthielt, die sich in der kapitalistischen Gesellschaft entwickeln müssten und in denen das Proletariat am Ende gezwungen sei, in seinem Kampf innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft erstens überall demokratische Rechtsordnungen durchzusetzen, die ihm auch politische Rechte geben. Und zweitens dann überzugehen zur Transformation der kapitalistischen in eine kommunistische Produktionsgesellschaft, in der es keine Klassenvorrechte und also auch keine Ausbeutung der Arbeiterklasse durch die Unternehmer mehr geben würde. Zum Teil enthält natürlich das Ganze, wohlgemerkt entstanden ja als Endprodukt der Aufarbeitung der gesamten ökonomischen Literatur, wie sie vom Beginn des Kapitalismus an bis zu dieser Zeit erschienen war in Frankreich und in England und auch in Deutschland, aber in Deutschland auf geringerem Niveau. Im Übrigen enthält also dieses Büchlein, das Programm dieser Kommunisten, des Bundes der Kommunisten werden sollte, dann die Analyse des wahrscheinlichen Verlaufs der kommenden Klassenkämpfe in der kapitalistischen Gesellschaft und übernimmt also vieles aus den Erfahrungen der Klassenkämpfe in dem Lande, in dem sie am entwickelsten aufgetreten waren, nämlich in England, wo die ja Engels genauestens verlieren. Und sie enthält dabei auch ökonomische, wenn man so will, Fehlbeobachtungen. Am Rand, obwohl die zentrale ökonomische Beobachtung sich als richtig erwies, so kehrt Marx doch noch ein theoretisches Moment hervor, das der notwendigen ökonomischen Veredelung der Arbeiterklasse, auch in der Entfaltung des Kapitalismus, zu einer These, die er bald darauf aufgegeben hat. Er bildet sich nämlich ein, dass, wie das später Lassalle noch annahm, und da wurde Marx außerordentlich wütend und hart verurteilt, sich die Arbeiterklasse nicht innerhalb des Kapitalismus dauerhaft einen viel besseren Lebensstandard erkämpfen könne, als sie habe. Das steht dabei in Randbemerkungen noch im Manifest der Kommunistischen Partei. Wohlgemerkt eine These, die dann schon Mitte der 50er Jahre von Marx aufs Schärfste als widerlegt proklamiert wird. Aber insgesamt wird hier die Strategie der Entwicklung des Proletariats zu Klassenbewusstsein. Als die Zentralstrategie auch für die kommende demokratische Revolution, die noch nicht zum Kommunismus führen werde, dargestellt. Denn ohne das Proletariat als Zentrum kämpfen, leiten, Vorkämpfer, werde auch die demokratische Revolution nicht siegen können, wenn sie auch die ökonomische Macht noch im Wesentlichen in der Hand der industriellen Bourgeoisie belassen werde. Denn zu dieser Zeit ist ja in Deutschland und in Frankreich das Proletariat, die abhängig arbeitende Klasse, noch keineswegs die Mehrheitsklasse der Gesellschaft. Sondern die Mehrheitsklassen sind noch Kleinbesitzer, kleine Bauern, Handwerker und so weiter. Und infolgedessen hat sich Marx in keiner Weise den unmittelbaren Sprung in die kommunistische Gesellschaft durch die demokratische Revolution damals eingebildet. Wohl aber geglaubt, diese Arbeiterklasse werde die Vorhut sein, sie werde sich weiter als Klasse bewähren, organisieren und auftreten müssen. Eine demokratische Revolution heißt dabei eine Revolution, die die politischen Rechte in dem Staat, den sie erschafft, nun doch allen zuerkennt und nicht wie die alle Staaten des damaligen Erdmarkts nur in der Hand nur privilegierten Klassen verleiht. Forderung also des gleichen geheimen und direkten Wahlrechts, wenn Sie so wollen, als unmittelbare Forderung, die jedem einleuchten muss, und Forderung der Abschaffung der Monarchien und der politischen Vorrechte, abgeschirmten Vorrechte besonderer Klassen. House of Lords in England als Beispiel genannt. Darin sahen also Marx und Engels damals am Vorabend der Revolution das Zentralproblem der bevorstehenden Revolution in Europa. Und sie waren sich klar darüber, die Klasse, die konsequent dafür eintritt und kämpfen wird, das ist in allen Ländern nur die Arbeit. Denn die anderen kleinbesitzenden Klassen werden schwanken. Aber tritt die Arbeiterklasse mit eigenem Klassenbewusstsein militant in Erscheinung, dann werden sich diese kleinbesitzenden Klassen der Arbeiterklasse in dieser Zielrichtung anschließen. Denn sie entspricht ja auch ihren Interessen. Und darüber hinaus kann man dann, der Meinung waren Marx und Engels durchaus, möglicherweise in einigen Ländern schon darüber hinausgehen und abgesicherte andere weitere Rechtspositionen der Arbeiterklasse schaffen, von denen aus sie den weiteren Kampf um die kommunistische Revolution, um die Transformation der bürgerlichen Demokratien dann in die Herrschaft der Arbeiterklasse durchsetzen zu können, die gleichzeitig zur Beseitigung des industriellen Kapitalismus und zum Sieg eines industriellen Sozialismus in allen Ländern führt. Also Beseitigung des Privateigentums an Produktionsmitteln, nicht mehr lediglich Konkurrenzüberlassene, sondern planend durch die Demokratie gestaltete Ökonomie bei Gemeineigentum aller.